Aktuelles. Was vor den goldenen Zwanzigern geschah. Seite 32. Das neue Jahr zeigt Parallelen zu 1923, doch Geschichte wiederholt sich nicht. Hyperinflation, Arbeitslosigkeit und die Suche nach bezahlbarem Wohnraum. Vor 100 Jahren war die Situation bedrückend. Da erwies es sich in Frankfurt als Glücksfall, dass Oberbürgermeister Ludwig Landmann 1925 den innovativen Ernst May als Stadtbaurat verpflichtete. So konnten auch manche kleinen Leute an den goldenen Zwanzigern teilhaben. Sind wir 2023 in einer ähnlichen Situation? Immer mehr Zeitgenossinnen raunen heute über ähnliche Entwicklungen in den Jahren 1923 und 2023 und führen als Argumente Inflation, Wohnungsnot und Politikverdrossenheit ins Feld. Stimmen die Parallelen? 5 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs machten gigantische Preissteigerungen den Alltag in Deutschland zu einer wahren Herausforderung. Die Hyperinflation stürzte große Teile der Bevölkerung in immer größere Not. Noch heute kursieren in vielen Familien Erzählungen, wie Urgroßeltern für ein Brot Ende 1923 unglaubliche 233 Milliarden Mark zahlen mussten. Für ein Kilo Rindfleisch gar 4,8 Billionen Mark. Der Urgroßvater schleppte seinen Fabriklohn im Koffer voller Papiergeld nach Hause und seine Frau hoffte, am nächsten Tag damit noch genug zu essen kaufen zu können. Unvorstellbare Zeiten, unvorstellbare Summen. Auch heute schießen die Preise in die Höhe. Wieder verunsichert Inflation die Menschen. Bei einigen stellt sich Politikverdrossenheit ein. Partiell greift Angst um sich. Nicht zuletzt, weil sich Kriegserlebnisse und die dramatische Geldentwertung in der Weimarer Republik tief ins kollektive Gedächtnis eingegraben haben. Vor 100 Jahren ging mit den Ersparnissen auch das Vertrauen in Politik und Demokratie verloren. Eine Entwicklung, die nach der Ablenkung durch Glamour und Unterhaltung in den bald folgenden goldenen Zwanzigern letztlich in Holocaust und Zweiten Weltkrieg endeten. Doch die Ökonominnen beruhigen, dass die Gegenwart nicht mit der Krise der Weimarer Republik vergleichbar ist. Auch wenn viele Faktoren die Zeitläufe unvorhersehbar machen und erste Sorgen um die Stabilität des gesellschaftlichen Zusammenhaltes laut werden. Anders als früher machen heute unabhängige, der Geldwertstabilität verpflichtete Notenbanken eine Hyperinflation höchst unwahrscheinlich. Wie der Journalist Frank Stocker in seinem Buch über die Inflation von 1923, wie es zur größten deutschen Geldkatastrophe kam, darlegt, versuchte Deutschland nicht nur, die durch den Versailler Vertrag aufgebürdeten hohen Reparationen an Frankreich mit Schulden zu bezahlen, der Staat entkoppelte auch die Markt vom Gold, ein nicht wiedergutzumachender Fehler. Nun ratterte die Gelddruckmaschine und die aufgedruckten Zahlen erhielten immer mehr Nullen. Der Wert der Mark fiel ins Bodenlose. Erst Ende 1924 brachte die neue Reichsmark, die teilweise an den Goldpreis gebunden wurde, eine neue Währungsstabilität. Unterstützt durch den Dawes-Plan, einen Vorläufer des Marshall-Plans, führte die neue Währung zur wirtschaftlichen Erholung und zur kulturellen Blüte der goldenen Zwanziger. Doch inzwischen hatte die Hyperinflation ganze Bevölkerungsschichten kalt enteignet. Vor allem in den Großstädten wohnten viele beengt, dunkel und unhygienisch. Unzählige Familien brauchten in Frankfurt eine neue Bleibe. Zum Glück kannte der Architekt und Stadtplaner Ernst May nicht nur die Probleme, als Stadtrat konnte er auch zukunftsweisende Lösungen organisieren. Der große Wurf, neues Frankfurt. Der Frankfurter, der schon die Stadt Breslau mit Innovationen erweitert hatte, ließ zwischen 1925 und 1930 immerhin 15.000 bezahlbare Wohnungen bauen. Das Gemeinschaftswerk mit dem Architekten Martin Elsässer und 50 weiteren Fachleuten und Künstlerinnen trug auch zur Lösung sozialer und hygienischer Probleme bei, durch Licht und Luft in zweckmäßigen Wohnungen und mit Grün drumherum. Das Wohnungsbauprogramm Neues Frankfurt verband Elemente der Gartenstädte mit dem industriellen, seriellen, neuen Bauen. Vorgefertigte Bauteile und funktional optimierte Grundrisse wurden in dezentralen Siedlungen kombiniert mit Grünflächen. Warmwasser, eigene Toilette, Margarete Schütte-Litotzkis kleine praktische Frankfurter Küche, Selbstvorsorgegärten, lichtdurchflutete Zimmer und Terrassen auf den Flachdächern machten Siedlungen wie Zickzackhausen, Braunheim oder Bornheimer Hang zu begehrten Adressen. Dafür verließen etliche auch gern ihre Wohnungen mit den hohen Decken und dem von der Küche abgezweigten Frankfurter Bad, das damals als Luxus galt. Doch Mais reformerischer Ansatz vertrug sich nicht mit dem Heimatschutzstil der Nazis. 1930 lud ihn das Stalin-Regime ein, dort zu arbeiten, und so baute er bis Ende 1932 an mehr als 20 Orten riesige Siedlungen mit standardisierten, vorfabrizierten Materialien. 1933 verließ er die Sowjetunion und ging ins Exil nach Ostafrika. Von dort kehrte Ernst May 1954 erst nach Deutschland zurück. Auch heute braucht Frankfurt wieder bezahlbare Wohnungen. Doch damit enden auch auf diesem Feld die Parallelen zwischen 1923 und 2023. Statt um mehr Komfort und Hygiene geht es heute um Energieeffizienz und Ressourcenschonung. Bauflächen sind jedoch begrenzt. Lange Vorlauf- und Planungszeiten behindern jedes einzelne Bauprojekt. Frankfurt braucht bis 2030 etwa 90.000 neue Wohnungen. Jedes Jahr werden etwa 5.000 neu genehmigt. Mehr als das Doppelte und vor allem preisgünstiger Wohnraum wäre nötig. Übrigens auch mehr innovative, seniorinnengerechte Bauten. Investorinnen liebäugeln aber eher mit spektakulären Luxusimmobilien und der zähe Kampf um die Josefstadt im Nordwesten zeigt auf seine Weise, wie der Stadtplanung die Hände gebunden sind. Viele Schritte für mehr Wohnungen. Alle 19 Minuten verschwindet in Deutschland eine Sozialwohnung, schildert Wohnungsdezernent Mike Josef im Stadtparlament die Lage. In Frankfurt hat sich der Bestand dieser Kategorie in den letzten 30 Jahren auf 30.000 halbiert. Diese Entwicklung hat Josef gestoppt. Neue Bauprojekte müssen mit 30% gefördertem Wohnraum geplant werden. Bei der städtischen ABG Holding soll zudem jede vierte frei werdende Wohnung in die Sozialbindung übergehen, was bisher 200 Wohnungen mehr für Mieter mit geringem Einkommen brachte. Und schließlich hat die Stadt mit 6 Millionen Euro dafür gesorgt, dass mehr als 1.000 Wohnungen der privatwirtschaftlichen Wohnungsbaugesellschaft GWH am Ben-Gurion-Ring in der Sozialbindung bleiben. Im Haushalt der Stadt sind 47 Millionen Euro für den Wohnungsbau vorgesehen, so viel wie nie zuvor, und eine Option für weitere 20 bis 30 Millionen Euro hat sich Josef zusichern lassen. Doch die Kosten steigen drastisch, während die Bereitschaft erlahmt, in Wohnungen zu investieren. Büros versprechen gerade wieder attraktive Renditen und Steuervorteile für Sozialwohnungen wieder einzuführen oder eine unbefristete Sozialbindung von Wohnungen zu beschließen, ist Sache des Bundes. Immerhin bedeutet heute jedes neue Wohnbauprojekt in der Stadt mehr preiswerten Wohnraum, etwa am Rebstock, wo bis 2027 rund 900 neue Wohnungen entstehen, im Schönhof-Areal an der Bockenheimer Landstraße, auf dem Avaya-Gelände im Gallus oder am Frankfurter Bogen. Reicht das? Nein. Und die Sozialbindung von 78 der 600 Wohnungen in den 4 bis zu 233 Meter hohen Türmen des spektakulären FUHR mitten in der City ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Doch Frankfurt hat noch ein Ass im Ärmel. Durch zusätzliches Aufstocken und Nachverdichten, so Josefs Rechnung, kämen insgesamt bis zu 20.000 neue Wohnungen hinzu. Das nahm die jüngste Ausstellung des Deutschen Architekturmuseums DAM »Nichts Neues, besser bauen mit Bestand«, die Zeichen der Zeit gerade zur rechten Zeit auf. Die Schau verdeutlichte, wie ressourcenschonend das kreative Um-, An- und Weiterbauen alter Gebäude sein kann.